Liebe Geschwister, ich möchte euch herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Danke für die Einladung, obwohl ich schon einmal gepredigt habe, habt ihr mich noch einmal eingeladen. Zu einem zweiten Teil, wie schon gesagt wurde, zum Thema Streit unter Christen. Übrigens, ich habe das Thema nicht gewählt, weil ich den Eindruck habe, dass ihr eine Gemeinde seid, die da hoffnungslos zerstritten ist und streitet miteinander überhaupt nicht. Wir haben sogar das Vorrecht gehabt, an diesem Visionsworkshop dabei zu sein, und da haben wir gesehen, das ist wirklich nicht der Fall. Der Grund, warum ich dieses Thema gewählt habe, ist, weil ich mich selber dieses Jahr intensiv mit diesem Brief des Jakobus beschäftigt habe. Und weil es ein Thema ist, das uns alle angeht. Jeder von uns ist betroffen. Wir werden das heute noch einmal sehen, dann auch in der Predigt. Das ist der einzige Grund, also keine falschen Vermutungen bitte. Ich habe mich das letzte Mal schon kurz vorgestellt, das werde ich jetzt nicht mehr groß wiederholen. Ich arbeite an der STH Basel, danke sehr, im Bereich der Administration und der Öffentlichkeitsarbeit, und ich habe mir auch erlaubt, wieder etwas mitzubringen von der STH Basel, nämlich die Einladung zum Schnupperstudientag am 24. November für all die gedacht, die potenzielle Studenten sind, die Interesse haben an einer theologischen Ausbildung. Für die ist das der ideale Tag. Und damit will ich schon bewenden lassen. Ich möchte gern mit uns zu Beginn den Predigttext lesen, den ganzen Text noch einmal, den wir letztes Mal schon gehört haben. Kapitel 4 im Jakobusbrief, die Verse 1 bis 12. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Amen. Das ist Gottes Wort, und ich bete noch kurz. Vater im Himmel, wenn wir uns auf dein Wort besinnen, dann bitten wir um Gnade, dieses Wort verstehen zu dürfen. Ich bitte für mich um Weisheit und Kraft zum Reden, und ich bete für meine Geschwister, um offene Ohren und offene Herzen, dieses Wort aufzunehmen. Amen. Ja, der Jakobus ist ein harter Knochen, würden wir heute sagen. Wenn wir diesen Brief lesen, da wackeln uns die Ohren, das sage ich euch. Der funkelt nicht lang rum, der spricht Klartext, und das brauchen wir wirklich in einer Zeit, wo vieles schön geredet wird und auch wir Christen dazu in der Gefahr stehen, uns Dinge selber schön zu reden und Dinge einzureden. Und dann gibt es eben einen Propheten, der sagt, stopp, Liebe Leute, macht euch nicht selber etwas vor, die Situation ist eine andere. Und er ist ein Seelsorger in dem Sinn, dass er ein Problem aufnimmt, ein Symptom, würden wir in der Medizin sagen. Du siehst Kopfschmerzen, also der Patient kommt zum Arzt und sagt, ich habe Kopfschmerzen. Das ist ein reines Symptom, du weißt überhaupt nicht, warum der Kopfschmerzen hat. Und der Seelsorger oder ein guter Arzt versucht nun eine Diagnose zu erkennen, die Ursache. Und dazu braucht es vielfach technische Geräte und wir sprechen also dann hier von einem geistlichen Röntgengerät, mit dem der Jakobus nun in die Tiefen des Herzens reinschaut und die Ursache dieses Symptoms des Streites unter Christen zu eruieren. Und dann wird der gute Seelsorger und der gute Arzt eine Therapie vorschlagen oder eine Therapie vornehmen, erst nachdem die Diagnose klar ist, und die Therapie ist vielfach schmerzhaft. Ich glaube, das hat jeder schon erlebt, der mal im Krankenhaus war oder beim Arzt war. Das tut oft weh und wir lassen es über uns ergehen, weil wir die Hoffnung haben, dass es dann besser wird. Und genau so ist es auch mit diesem Thema. Ihr habt den Text gehört, das ist kein schmeichelnder Text, sondern es ist ein sehr ernster Text, der zu uns Christen spricht. Der spricht nicht über irgendjemand Bösen da draußen, sondern über uns, die wir hier als Christen zusammenkommen. Wenn man den Brief so ein bisschen liest, dann merkt man, da gibt es wirklich Probleme. Der Jakobus spricht zum Beispiel von diesem Problem der Zunge, dass man sich gegenseitig flucht. Sagt er. Oder dass bitterer Neid und Eifersucht unter den Christen da ist, Zerrüttung. Im heutigen Text haben wir gelesen von Kriegen, Streitigkeiten, von Töten sogar. Und dann zum Schluss des heutigen Textes über das Schlechtreden. Und ich bin immer sehr dankbar dafür, dass die Schrift ehrlich ist. Wir müssen nichts beschönigen, Geschwister. Das ist auch ganz wichtig für uns, wenn wir in der Gemeinde zusammenleben. Wir müssen nichts beschönigen. Wir dürfen die Dinge nehmen, wie sie sind, aber wir dürfen sie in einer geistlichen Art und Weise lösen oder mit diesen Dingen in einer geistlichen Art und Weise umgehen. Über die Diagnose habe ich letztes Mal ein bisschen mehr gesagt. Ich fasse es kurz zusammen. Sie sind die Lüste in uns und die Begehrlichkeit. Das Streben nach Ansehen, das Streben nach Macht und Einfluss. Wir wollen weise sein, wir stellen uns weise dar. Wir wollen Rabbis sein, sagt der Jakobus seinen Mitchristen. Passt auf, dass ihr nicht zu viele Lehrer, Rabbis werdet. Und der Rabbi, der hatte Einfluss. Das war eine wichtige Persönlichkeit. Und wir wollen auch wichtig sein, oder? Und das sind egoistische Regungen in uns. Und Geschwister, die hat jeder. Die hat wirklich jeder, auch wenn wir das uns oft nicht eingestehen wollen. Ich bin selber oft erschrocken, was in mir vorgeht. Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen eines Dieners im Reich Gottes. Der hat 40 Jahre im Reich Gottes gedient und ist jetzt in seiner Funktion abgetreten. Und jetzt schreibt er über seinen Dienst. Und dann sagt er als 80-jähriger Mann, noch immer leide ich an der Krankheit namens Ichsucht. Das sagt ein 80-jähriger Mann, der 40 Jahre im vollzeitlichen Dienst gestanden ist. Wenn der das sagt, Geschwister, dann habe ich kein Problem, mir einzugestehen, dass auch ich an dieser Krankheit leide. Er sagt, da gibt es die Ehrsucht. Für das, was ich bin, tue und habe, will ich geehrt, geliebt und anerkannt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, bin ich beleidigt. Herrschsucht. Ich will, dass meine Ideen und Vorstellungen umgesetzt werden. Ich will Einfluss haben. Und wenn das nicht gelingt, sagt er, dann werde ich rachsüchtig. Ich bin eigenwillig, sagt er. Mein Wille ist mir heilig. Also er dreht das Vaterunser um. Und wenn es dann nicht so funktioniert, wie ich es will, dann werde ich unwillig. Also das steckt in uns drinnen, und wenn wir heute da gesungen haben, dass ich Tag und Nacht voller Leidenschaft für den Herrn bin und Tag und Nacht nichts anderes tue, als dem Herrn zu dienen, dann muss ich sagen, nein, stimmt nicht. Vielleicht seid ihr so fromm und heilig. Okay, seid es also auch nicht, dann fühle ich mich wohl unter euch. Ja, es wäre schön, aber da steckt etwas anderes in mir drinnen, Geschwister, und das dürfen wir nicht vernachlässigen. Nicht ignorieren. Der Jakobus sagt, sogar unser Gebet, sogar in unserem Gebet können wir sündigen. Ist das nicht katastrophal? Was Religiöses, was Frommes, das Gebet. Und er sagt, ihr betet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also auch der fromme Dienst kann dazu missbraucht werden, mich selbst darzustellen. Einfach als Aussage der Heiligen Schrift, einfach aufzunehmen, mich selbst zu prüfen. Aber heute wollen wir uns mit der Therapie, mit der Lösung des Problems beschäftigen, weil Gott ist gnädig. Dieses böse Verhalten, das verursacht Eifersucht bei Gott, haben wir gelesen, aber Gott ist gnädig. Gott ist nicht nur eifersüchtig. Nicht nur eifersüchtig, er ist eifersüchtig, aber er ist gnädig und barmherzig. Und das ist der einzige Grund, warum wir Hoffnung haben, weil wir immer wieder an Situationen stehen, wo ich mir eingestehen muss, ich habe gesündigt. Ich habe Schuld auf mich geladen und ich komme dann zu Christus, meinem Erlöser, der am Kreuz für mich gestorben ist, und gebe dort meine Sünde ab. Die Gnade Gottes, das ist die Basis für die Lösung des Problems. Und ich möchte 4 Punkte mit euch jetzt betrachten. Nämlich, wenn es Streit unter uns Christen gibt, welche 4 Punkte sind wichtig? Das erste ist die Haltung zur Umkehr, also die richtige Haltung, die ich an den Tag legen muss, wenn die nicht da ist, gibt es keinen Frieden. Das Zweite, es gibt einen geistlichen Kampf und diesem geistlichen Kampf müssen wir uns stellen. Dann gibt es Buße und der Jakobus stellt uns vor, was echte Buße und Umkehr ist, und dann bringt er uns zum Schluss eine Anwendung, durch die wir lernen können, sofort ganz praktisch lernen können, wie wir mit diesem Themenkomplex ganz praktisch umgehen können. Also die grundsätzliche Haltung. Und der Schwerpunkt des heutigen Textes ist eben die Haltung, die wir finden im Kapitel, im Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und der Gedanke wird im Vers 10 wiederholt, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Geschwister, das ist der Rahmen. Das ist der Rahmen, das ist die Hauptaussage, das ist die Stoßrichtung, in die er gehen will. Nämlich er sagt, wir müssen uns demütigen. Und Demut ist so ein Wort. Also wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, was verstehst du unter Demut, würden wir wahrscheinlich gewisse Unterschiede in den Antworten hören. Ich möchte euch aus einem theologischen Begriffslexikon was vorlesen. Und die sind oft wirklich sehr gut. Also, da schreibt er, das Wort Demut war dem germanischen Denken fremd. Und konsequenterweise deshalb auch die Ideologie der Herrenmenschen verhasst. Also in der germanischen Sprache gab es das Wort Demut gar nicht. Das musste Luther erst einen Begriff finden, weil das germanische Denken, und nicht nur das germanische, geprägt ist von Stärke. Das ist übrigens die Ideologie der Nazis, die haben das übernommen. Wir sind stark, wir sind besser. Demut ist etwas, was wir ablehnen sollen. Und auch in der griechischen Sprache gibt es zwar dieses Wort, aber die Bedeutung war eine negative. Man hat sich unter demütigen Menschen eher schwache Menschen vorgestellt, niedrige Menschen, die sozial nichts taugen, die nichts zusammenbringen. Sklaven zum Beispiel, bei den Griechen gab es Sklaven, die hatten keine Rechte, die Demokratie gab es nur für die Herrenmenschen. Und so ist also hier ein Problem vorhanden, dass das Wort zwar existiert, aber die Bedeutung nicht klar ist, und wir müssen uns die Bedeutung eines solch wichtigen Begriffes anhand der Heiligen Schrift eröffnen. Und in diesem selben Begriffslexikon sagt der Autor auch, Demut bedeutet nicht, sich niedriger zu machen, als man ist. Das ist oft die Gefahr von pseudofrommen Menschen. Sie machen sich niedriger, als sie wirklich sind. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, gleich dem Kinde zu wissen, wie niedrig man tatsächlich ist. Demut ist also wissen, wie niedrig wir vor Gott tatsächlich sind. Und dieses Wissen, wie niedrig wir vor Gott sind, das wird Auswirkungen auf mein ganzes Leben haben. Wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie wir dann ja sehen werden. Das heißt, Demut, und das ist jetzt wirklich etwas Tolles für uns Menschen in der westlichen Welt, die so geschäftlich und so wichtig und so weiter sind, Demut hat etwas mit Realismus zu tun. Es ist realistisch, wenn ich demütig bin, weil ich mich richtig vor Gott einschätze. Der berühmte Theologe Calvin, er beginnt sein wichtigstes theologisches Werk mit folgendem Satz. All unsere Weisheit umfasst im Grunde eigentlich zweierlei, die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Und die beiden Dinge hängen miteinander zusammen. Das ist sozusagen seine Überschrift über seine ganze Theologie. Er sagt, es geht zuerst darum, Gott zu erkennen in seiner Größe, Heiligkeit, Macht, Herrlichkeit und dann mich selber zu erkennen und wie stehen wir in der Relation zueinander. Demut ist also anzuerkennen, dass ich vor Gott niedrig bin und dass ich hilfsbedürftig bin. Ich brauche Gott. Ich bin nicht der Weise und Gescheite, der Lehrer, der alles weiß und jeden sagt, was er zu tun hat. Dienen, jetzt habe ich schon das Stichwort gesagt, Demut hat etwas mit Dienen zu tun. Jesus Christus ist ja unser Vorbild. Er ist unser Heiland, aber er ist auch unser Vorbild. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Jesus sagt auch, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Da ist sein Sühnetod am Kreuz gemeint. Das ist Jesus. Er dient, er ist von Herzen demütig und in der deutschen Sprache kommt Demut auch oder hat den Ursprung von Mut zum Dienen. Der diene Mut. Die Demut, das ist das, was Luther dann versucht hat, diesen Begriff einzudeutschen. Demut ist der Kern des Evangeliums. Und Hochmut ist der Kern des Widersacher Gottes, des Teufels. Demut, göttlich, Evangelium, Hochmut, teuflisch. Und das sagt ja auch der Text. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es so gegangen, als ich mir diese Zusammenhänge bewusst gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, ich bin ein anderer. Da ist jetzt etwas, das löst jetzt etwas in mir aus und das ist der geistliche Kampf. Und Jakobus sagt, es gibt einen geistlichen Kampf, denn das steckt nicht automatisch in mir drinnen. Die Frage stellt sich für mich, auf welcher Seite will ich sein? Will ich auf der Seite Jesu sein und von Herzen demütig sein? Oder will ich, und da meine ich jetzt nicht nur für mein ganzes Leben, sondern in der konkreten Situation, Oder will ich die Demut nicht annehmen und bin hochmütig? Und diese Fragen, die kommen mir oft im Laufe eines Tages, im Laufe einer Woche, und ich muss mich entscheiden, was will ich? Denn Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Du kannst nur einem Herrn dienen. Und ich hoffe, dass wir für uns ausgemacht haben, dass wir Jesus Christus dienen wollen. Und so sagt Jakobus, wir müssen dem Teufel widerstehen. Das bedeutet Nein sagen. Dem Teufel widerstehen bedeutet einfach Nein zu sagen. Und dann kommt eine gewaltige Verheißung. Wenn wir dem Teufel widerstehen, wird er von uns fliehen. Geschwister, das ist so eine gewaltige Verheißung. Jeder von uns ist schon verzweifelt gewesen, oder ich hoffe es zumindest, dass ihr auch schon verzweifelt wart über eure eigene Sünde, über die Bösartigkeit, die in uns drinsteckt. Und dann haben wir oft das Gefühl, ich komme mit dem nicht zurecht. Und Geschwister, in der Situation möchte ich uns an diese Verheißung erinnern. Wenn wir dem Teufel widerstehen, dann sagt die Schrift, dann wird er vor uns fliehen. Und daran halte ich mich fest. Dann sage ich, okay, ich fühle mich jetzt nicht so. Aber es steht da. Und wir beten auch im Vaterunser, dass Gott uns von dem Bösen erlösen möge. Das ist ja nicht ins Leere reingesagt, das will ja Gott wirklich machen. Das heißt, dieser geistliche Kampf, wir stehen auf der Seite des Siegers. Jesus Christus hat den Teufel besiegt. Und wir dürfen in dieser Gewissheit diesen geistlichen Kampf aufnehmen. Geschwister, und ich wehre mich auch wirklich dagegen, dass man diesem geistlichen Kampf so eine Heldenhaftigkeit andichtet, so nach dem Motto, das ist nur was für besonders geistliche Christen, die schon gecheckt haben, wie es läuft im geistlichen Leben. Weil dann würden wir wiederum sagen, es liegt an uns. Aber es liegt nicht an uns, es liegt an der Kraft Jesu Christi. Es liegt daran, dass ich sage, ich will nicht, dass ich sage, nein. Und dann kommt die Verheißung zum Tragen, dass der Teufel vor uns fliehen muss. Und diese Frage müssen wir uns aber stellen. Will ich wirklich? Und ich meine, Jesus sagt einmal zu einem Kranken, was willst du, dass ich dir tue? Sagt man ja, blöde Frage, dass ich geheilt werde. Nein, die Frage ist überhaupt nicht blöd. Denn es gibt Menschen, die wollen in ihrer Krankheit verharren. Die wollen in ihrem Zustand des Krankseins, des Armseins verharren. Und deswegen ist die Frage berechtigt, will ich überhaupt wirklich in allem dem Teufel widerstehen? Das ist die ganz entscheidende Frage und das ist die Frage, die ich beantworten muss. Und dann kommt die zweite Verheißung. Wir sollen uns Gott nahen und dann wird er sich uns nahen. Geschwister, auch diese Verheißung kann man in wenigen Worten gar nicht ausdrücken, wie stark diese Verheißung ist. Dass Gott sich uns naht. Also ich stecke gerade im dritten Buch Mose in meiner stillen Zeit, wo also beschrieben wird, wie wir uns Gott nahen können. Da sagst du zum Schluss, ja, das geht ja eigentlich gar nicht. Ich kann ja Gott gar nicht nahen und wenn ich irgendwas falsch mache, dann sterbe ich. Wie die Söhne vom Aaron. Jetzt sagt Gott ja, wenn du dich mir nahst, dann nahe ich mich dir. Das ist eine gewaltige Verheißung, die die Kraft des Evangeliums aufzeigt, die auch die Schönheit unseres Glaubens aufzeigt. Gott selber will sich uns nahen. Und der Jakobus, der ja durch und durch im Alten Testament steckt, bei dem rattern ja alle möglichen Bibelverse runter, wenn er so etwas sagt, zum Beispiel den Psalm 24, wo es heißt, wer darf sich denn Gott überhaupt nahen? Wer darf denn auf den Berg des Herrn hochsteigen? Ich kann nicht einfach, also jetzt wieder auf das dritte Buch Mose bezogen, ich kann nicht einfach in den Tempel reingehen und sagen, so Gott, jetzt bin ich da. Daher die Frage, wer darf überhaupt in die Nähe Gottes kommen, wer darf auf den Berg des Herrn kommen, ist eine Frage im Psalm 24. Und die Antwort ist, wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der darf sich Gott nahen. Und mit diesem Punkt, mit den Händen und mit dem Herzen, sind wir jetzt beim nächsten Punkt, nämlich die Frage, was ist echte Buße? Der Jakobus sagt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Also die Hände und das Herz. Die Hände, damit, also er sagt, die Hände sind in Kombination mit dem Sündigsein, weil wir mit unseren Händen Dinge machen, die wir nicht tun sollten. Und das nennt die Bibel Sünde. Also können wir uns prüfen, was machen wir so den ganzen Tag mit unseren Händen? Welche Bücher lese ich, welche Hefte, Magazine schaue ich mir an, welche Fernsehprogramme klicke ich durch, da brauche ich auch meine Hand. Welche Internetseiten klicke ich an? Das ist zwar nur ein ganz ein leichter Klick, aber der kann also katastrophale Folgen haben. Was mache ich mit meinen Händen? Und der Jakobus sagt, wir müssen die Hände reinigen. Die sind beschmutzt. Wir müssen sie reinigen, wir müssen auch die Herzen reinigen, sagt er, den Wankelmütigen. Und das ist ein interessantes Wort, weil damit sagt er, das ist ein Mensch, also im Griechischen steht hier, ein Mensch, der zwei Seelen hat. Der hat zwei Seelen. Die eine Seele hängt dem Teufel nach, ah, es wäre schon noch toll, das eine oder andere zu machen, oder? Und die andere Seele hängt Jesus Christus nach und sagt, na, es wäre doch schon toll, mit Jesus zu gehen. Und da sagt jetzt der Schreiber, hör auf mit dem Blödsinn. Entweder oder. Du bist ein zweiseelischer Mensch. Du bist ein wankelmütiger Mensch. Entscheide dich, ob du Jesus Christus nachfolgen willst, ob du dem Teufel widerstehen willst oder nicht. Entscheide dich. Ich glaube, die meisten von uns kennen diesen berühmten Ausspruch von Jim Elliot, dem Missionar. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Also wir sind dann keine Narren, wir sind Realisten, wenn wir das tun. Und nun bringt Jakobus aber diese innere Haltung mit Worten zum Ausdruck, die uns, glaube ich, vielfach fremd ist. Fühlt euer Elend, sagt er, trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Ich weiß nicht, wer von euch hat das schon erlebt? Und es ist auch irgendwie komisch, dass er uns hier zu einem Empfinden auffordert. Ich kann doch nicht einem Menschen sagen, empfinde jetzt so, wenn ich ganz anders empfinde. Ich kann eine Empfindung ja nicht jemand gebieten, aber er macht es. Das ist etwas sehr Interessantes, das wir nicht wirklich voll auflösen können, aber ich kann mir vorstellen, dass er sagen möchte, oder die Schrift sagt uns das ja auch, dass Gott diese Empfindungen in uns weckt. Durch den Heiligen Geist weckt Gott in uns Empfindungen, wie zum Beispiel die Abscheu vor der Sünde. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes in uns, ein heiligender Effekt. Aber das Problem ist, dass wir diesen Dingen auch widerstehen können. Ich kann auch sagen, weg mit diesen blöden Gedanken, weg mit dem schlechten Gewissen sozusagen. Ich will jetzt trotzdem die Sünde ausleben. Und Geschwister, mir fehlt jetzt die Zeit dazu, aber ich ermutige euch, den Text, den ich hier angegeben habe, aus dem Buch Joel nachzulesen. Das ist so ein typischer Bußtext, wo das ganze Volk aufgefordert wird, Buße zu tun, sogar die Säuglinge an der Mutterbrust werden aufgefordert, Buße zu tun. Das ist wirklich ein kraftvoller Text, lest ihn in aller Ruhe zu Hause. Er spricht dort auch vom Fasten als Haltung, dass man Buße tut, dass man das einen ekelt vor seinem eigenen Denken, vor seiner Haltung, vor seinen Taten. Und Jakobus spricht hier nicht vom Fasten, weil Fasten ist vielfach zu einem religiösen, zu einem frommen Werk verkommen, aber das soll es nicht sein, sondern es geht um die Haltung. Das ist das Entscheidende. Aber Geschwister, fragen wir uns doch wirklich, haben wir das schon einmal erlebt? Haben wir schon einmal geweint über unsere Sünde? Und ich glaube, es geht nicht ohne Tränen. Wirklich, ich glaube, es geht nicht ohne Tränen. Es geht nicht ohne Zerbruch. Und dieser Zerbruch, den der Heilige Geist in uns wirkt, der wird sich auswirken auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, auf unsere Streitereien, auf unsere Besserwissereien, auf unsere Wichtigkeit. Unmittelbar wird sich das auswirken. Darum sagt ja der Beter im Psalm 119 einmal, dass er Gott dankt dafür, dass er gedemütigt worden ist. Das muss Gott tun, es steckt nicht automatisch in uns drinnen. Und jetzt kommt er zu einem praktischen Punkt, indem er sagt, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Weil das ist ja, das Schlechtreden übereinander, das ist eigentlich eine Verleumdung, dass ich dem anderen etwas unterstelle, ich rede schlecht über ihn. Und das ist ja das klassische Beispiel, warum Streit entsteht. Und es ist das Gegenteil von Demut. Schlecht über einen anderen zu reden, ist das Gegenteil von Demut. In demselben Artikel, in diesem theologischen Begriffswörterbuch, da sagt der Autor, wo der Mensch sich und seine Mitmenschen unter die Hand Gottes gestellt hat, also Demut, wo er seine eigene Unvollkommenheit, ja Schuld, anerkennt, und sich klargemacht hat, dass das Urteil über den eigenen Rang und Wert, wie den der anderen, nicht ihm selbst zusteht, da wird er in Demut vor Gott und dann auch gegenüber anderen Menschen leben. Also ich sage es noch einmal, den Rang, also ein Urteil, also dass wir uns anmaßen, ein Urteil über den Rang und den Wert über mich selber oder über andere an mich zu reißen, wo wir glauben, das steht uns zu. Dort werden wir zu Richtern, sagt der Jakobus. Und er sagt, Gott ist der Richter. Wir sind nicht Richter. Wir sollen Täter des Gesetzes, Täter des Wortes sein, aber nicht Richter des Gesetzes. Geschwister, und dieses Thema des Schlechtredens untereinander, ich mache jetzt nicht den Test, ihr müsst nicht die Hand erheben, aber innerlich schon, wer hat das noch nie erlebt, dass er über andere schlecht redet? Alle haben wir es erlebt, wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir hellhörig sind, dann geschieht das Tag für Tag für Tag für Tag. Seit es Menschen gibt, bis ans Ende der Menschheitsgeschichte, wird es das geben. Und es ist eine Katastrophe. Es ist der Ursprung für Streit, für Missgunst, für Misstrauen, für Entzweiungen und. Und hier haben wir in der Heiligen Schrift eine Therapie. Ich habe 4 Punkte aufgeschrieben, wie wir uns davor bewahren können, über andere Menschen schlecht zu reden. Das erste ist die Regel aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18, Vers 15. Und das ist die zentrale Regel für alles, dass wir, wenn wir glauben, etwas Komisches, etwas Sündiges, etwas Fragwürdiges bei einem Bruder oder einer Schwester zu erleben, dann soll ich hingehen. Das Gebot, Gott gibt mir das Gebot, geh hin. Geschwister, das ist oft schwierig, oder? Darum tun wir es nicht. Darum reden wir lieber dann über den anderen, das ist leichter. Weil dann gehe ich ja zu jemandem hin, wo ich weiß, dass der auch schon vielleicht in mein Horn bläst, sozusagen. Übrigens, das mit dem Blasen ist gar nicht so ein schlechter Begriff, denn in den Sprüchen ist die Rede von der Ohrenbläserei. Der Ohrenbläser, das ist jemand, der den anderen ins Ohr hineinblast. Hast schon gesehen, hast schon gehört. Das ist leise, das Ohrenbläser. Das ist aber die Grundregel, und da komme ich zurück, was ich in der letzten Predigt gesagt habe, nämlich, dass wir in Wahrhaftigkeit miteinander umgehen, dass ich den Mut habe, hinzugehen und zu sagen, du lieber Bruder, liebe Schwester, wie ist es eigentlich mit dieser oder jener Aussage, die du getroffen hast oder was ich gesehen habe und, und. Und dann hat nämlich der Bruder, die Schwester die Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Und vielfach, Geschwister, vielfach habe ich erlebt, dass wenn ich das tue, sich die Dinge in Luft auflösen. Plötzlich verstehe ich, der hat das in dem Zusammenhang gesagt oder der hat das aus dem und dem Grund gesagt. Und ich bin dann wirklich erleichtert und ich bin dann auch dankbar dafür, dass Gott mir diese Regel gegeben hat, weil ich viele Schwierigkeiten also gar nicht zugelassen habe. Also, das ist das Erste und Wichtigste. Und wenn ich glaube, mit jemand anderem über einen Dritten reden zu müssen, Geschwister, und das gibt es, also da möchte ich es aber nicht behaupten, dass es das nicht gibt, das gibt es, dass wir aus gewissen Gründen über einen Dritten reden müssen, dann muss ich mich aber wirklich diszipliniert fragen, habe ich den ersten Schritt gemacht, ja oder nein? Bin ich bereit, das, was ich jetzt meinem Bruder, meiner Schwester sage, auch in der Gegenwart dieses Bruders, dieser Schwester zu wiederholen? Bin ich dazu bereit? Bin ich schon hingegangen? Ist es schon offengelegt? Und das Zweite ist fast noch schwieriger, wenn jemand zu mir kommt und über einen anderen redet. Kennt ihr das? Auch das geschieht tagtäglich. Und jetzt müssten wir die Disziplin haben, zu sagen, bist du schon hingegangen? Und wenn der sagt nein, dann muss ich sagen, du, ich will es gar nicht hören. Ich will es nicht hören. Bitte belaste mich nicht mit Dingen, die vielleicht gar nicht so sind, wie du dir das vorstellst. Und diesen Mut müssen wir haben, auch unseren Freund gegenüber, der zu uns kommt, der sich jetzt hofft, in mir einen Mitkämpfer zu finden. Ich muss den Mut haben. Und die dritte ist dann die radikale Selbstprüfung, ob ich wirklich das Beste will. Also zuerst einmal, dass ich mich prüfe, ob ich selber schlechte Motivationen habe, weil Geschwister, schlecht über andere reden bedeutet immer, dass ich mich selber besser darstelle. Das ist so. Indem ich andere schlecht mache, stelle ich mich selber in ein schönes, besseres Licht. Und dann muss ich mich prüfen, ist das vorhanden? Bin ich jemand, der diese Lüste hat, der begehrt und so weiter, wie Jakobus es gesagt hat. Und das Letzte ist eben dann die Frage, tue ich das aus Liebe zu meinem Bruder und zu meiner Schwester? Will ich sie gewinnen für die Sache Gottes? Bin ich wirklich ein Friedensstifter, auf den Gottes Segen liegt. Selig die Friedensstifter. Also, wir sollen Konflikt nicht aus dem Weg gehen, überhaupt nicht, aber wir müssen diese vier Schritte, und vielleicht fallen euch noch weitere Schritte ein, konsequent, diszipliniert, wirklich verfolgen, und so können wir es vermeiden, dass wir Streit verursachen. Und so können wir ganz praktisch Demut leben. Ich habe euch noch ein paar Fragen aufgeschrieben, beziehungsweise all das, was in diesem kleinen Handout unter Punkt 4 steht, kann man als Selbstprüfung mitnehmen, kann man sich fragen, wo stehe ich, wo stecke ich in Konflikten drinnen, wo habe ich hier Dinge nicht gemacht, wie kann ich diesen Konflikten zu einer Lösung verhelfen, denn in dem Moment, wo wir den Weg der Demut gehen, dann nehme ich wirklich die Luft raus. Wirklich, ich nehme die Luft raus, wenn ich den Weg der Demut gehe und mich vor Gott und meinen Mitmenschen demütige. Ich komme zum Schluss. Selbstprüfung habe ich angesprochen. Wo stehe ich? Die Frage des geistlichen Kampfes habe ich angesprochen. Wollen wir dem Teufel wirklich widerstehen? Bin ich zu echter Buße bereit, wo auch eventuell Verzweiflung und Tränen fließen? Selig die Trauernden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Und die letzte, bin ich dazu entschlossen, die Regeln gegen das Schlechtreden wirklich einzuhalten? Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Amen. Ich bete noch kurz. Ja, dieses Wort trifft uns. Wir merken, Herr, hier bin ich angesprochen. So bete ich darum, dass du uns Gnade gibst. Wir haben gehört auch von deiner Gnade, Barmherzigkeit. Du willst uns beistehen. Du willst uns herausführen aus diesem Teufelskreis. Wir danken dir dafür. Du bist der Frieden, der Friedefürst. Wir beten dich an, Herr Jesus, für all das, was du uns gebracht hast. Amen.